Hallo hier beim Solarthemen Solarserver Podcast. Mein Name ist Guido Bröhr. Ich bin zu Besuch bei Peter Stratmann von der Bundesnetzagentur in Bonn. Guten Tag, Herr Stratmann. Was ist Ihr Job?
Ich bin Referatsleiter bei der Bundesnetzagentur. Das Referat heißt Erneuerbare Energien. Wir sind zuständig für die Aufgaben nach dem EEG und auch nach dem KWKG, also auch für KWK-Anlagen sind wir ein bisschen zuständig. Was tun wir? Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist, dass wir die Ausschreibung für erneuerbare Energien durchführen. Das heißt, wenn sich jemand auf die Ausschreibung bewirbt, dann landet dessen Gebot hier bei uns, wird bei uns erst sorgfältig aufgehoben, dann zum richtigen Termin geöffnet und dann bewertet und dann kriegt er entweder einen Zuschlag oder eben auch keinen. Eine wichtige Aufgabe, die ganz vielen Leuten, ganz vielen Solaranlagenbetreibern bekannt ist, dass wir das Marktstandardenregister pflegen. Das ist bei uns erfunden worden, das ist von uns auch mit dem Programmierer zusammen entwickelt worden und das wird jetzt gerade von ganz vielen Leuten benutzt. 1 Million Anlagen sind schon drin. Eine weitere 1 Million Anlagen muss jetzt im Laufe des nächsten Jahres noch aufgenommen werden. Und vergessen Sie auch die Speicher nicht, auch die sind da drin zu registrieren.
Wir haben uns heute verabredet, um über alte Photovoltaikanlagen zu sprechen, also Anlagen, die vor dem Jahr 2000 gebaut worden sind. Das sind ja doch einige tausend und die jetzt aus dem EEG fallen. Ist das überhaupt richtig, dass die aus dem EEG fallen? Kann man das so sagen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Das, was man sagen kann, ist allerdings, dass für diese Anlagen das EEG keinen geeigneten Rahmen mehr bietet. Also das Regelungsgefüge des Erneuerbaren Energiengesetzes ist sehr gut gemacht worden für die Anlagen, während sie in der Förderung sind. Wenn sie nicht mehr gefördert sind, diesen Fall hat man irgendwie nicht bedacht. Das ist so überraschend wie jedes Jahr Weihnachten. Jetzt ist es soweit, die ersten Anlagen werden nicht mehr gefördert. Und für die passt der Rechtsrahmen nicht. Für die großen Anlagen ist es völlig in Ordnung. Für die kleinen Anlagen, für die Aufdachanlagen passt der Rechtsrahmen nicht und würde jetzt tatsächlich zu erheblichen Schwierigkeiten führen.
Der Fall tritt ein, um das nochmal genau zu sagen, am 01.01.2021. Dann endet für diese Anlagen die Förderung. Die meisten Leute werden sich vorstellen, wenn sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben, ja, vielleicht baue ich mir einen Speicher in den Keller oder ich speise den Strom weiter ein, kriege vielleicht ein bisschen weniger Geld. Was ist denn jetzt eigentlich Stand der Dinge? Was kann man den Leuten jetzt raten?
Also wir können im Moment nicht davon ausgehen, dass der Rechtsrahmen sich ändert, weil es bisher keinen Gesetzesentwurf gibt, dessen Fertigstellung absehbar wäre. Wenn es tatsächlich sich an der Rechtslage nichts ändert, dann kann man nur Dinge empfehlen, die wir alle miteinander nicht wollen. Man kann den Leuten nur empfehlen, entweder die Anlage abzubauen, das wäre völlig verrückt, oder aber tatsächlich den Strom, den sie zwar produziert haben, aber dann nicht mehr einzuspeisen ins Netz. Das heißt, sie würden dann bei einer Anlage ohne Speicher 80%, 75% des Stroms, den Sie, erneuerbaren Stroms, den Sie produziert haben, würden Sie vernichten, weil der Rechtsrahmen nicht stimmt. Das fände ich wirklich sehr, 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 sehr ärgerlich und das finden sehr viele ärgerlich. Es gibt sehr viele Leute, die Änderungen am Rechtsrahmen vorschlagen, die dieses Problem dann beseitigen würden.
Aber das Problem habe ich noch nicht richtig verstanden. Wo liegt denn eigentlich dieses Problem?
Wir brauchen im Rechtsrahmen ein Gefüge, in dem der Anlagenbetreiber idealerweise einfach das weitermachen kann, was er bisher gemacht hat. Sprich, der hat Strom auf dem Dach produziert und gibt diesen Strom ganz oder anteilig an den Netzbetreiber und der Netzbetreiber nimmt diesen Strom und vermarktet ihn dann über den Übertragungsnetzbetreiber im System und zahlt dafür einen kleinen Wertersatz, irgendwas, was der Strom halt wert ist auf dem Großhandelsmarkt. Dieses Gefüge gibt es aber heute nicht. Das heißt, das, was der kleine Letztverbraucher als einziges nach dem heutigen Rechtsrahmen tun dürfte, und das ist nicht was für alle, das ist was für eine spezialisierte Minderheit, wäre, sich einen Vermarkter zu suchen, der sich Viertelstunden genau um die Strommengen kümmert, die er da ins Netz einspeist und diese kleinen Strommengen dann auch entsprechend vergütet, abnimmt und die bilanzielle Verantwortung dafür übernimmt.
Was schlagen Sie in dieser Situation vor?
Wir schlagen einen Rechtsrahmen vor, der für die ausgeförderten Anlagen tatsächlich passend ist. Für die, die es kompliziert haben wollen, sehr gerne auch dann eine komplizierte Lösung, die dann natürlich rechtssicher und stabil sein muss. Aber für die breite Masse derer, die gerne ein einfaches Modell weiterfahren wollen, muss das möglich sein, zulässig sein, wirtschaftlich einigermaßen tragfähig, sodass man rechtssicher, stabil und genau wie bisher so, dass die Anlagen kostenrefinanziert werden, in die Zukunft marschieren kann mit den ausgeförderten Anlagen und die komplette Strommenge, die da erzeugt wird, auch tatsächlich nutzbar gemacht wird.
Wir haben es jetzt mit einem älteren Ehepaar zu tun. Die haben vor 2000 eine Anlage gebaut. Das heißt, die sind jetzt wahrscheinlich Rentner, haben eigentlich auch nicht so viel Lust mehr, sich jetzt intensiv da mit komplizierter Materie auseinanderzusetzen. Was würde nach Ihrem Modell für diese Rentner dann möglich sein?
Das ist genau das Modell, was wir uns auch immer vorstellen. Für die brauchen wir ein Modell, wo sich nichts ändert außer einer einzigen Zahl. Die haben jetzt 20 Jahre lang völlig zu Recht ja einen relativ hohen Fördersatz eingenommen, um ihre Anlage zu refinanzieren. Jetzt ist die Förderung abgeschlossen nach 20 Jahren, genau genommen nach 21 Jahren. Und jetzt geht einfach alles weiter. Die müssen nichts tun. Das Einzige, was sich ändert, sie kriegen jetzt keine Förderung mehr, sondern sie kriegen jetzt das Geld ausbezahlt, was der Strom auf dem Großhandelsmarkt wert ist. Das sind dann nach heutigen Zahlen etwa größenordnungsmäßig 4 Cent pro Kilowattstunde. Das ist bei einer mittelgroßen ausgeförderten Anlage, 4 kW, sind das gut 100 Euro im Jahr. Das ist das Geld, was der Strom wert ist. Und das würden wir denen sehr gerne gönnen. Ist im heutigen Rechtsrahmen nicht vorgesehen. Würden wir vorschlagen, dass man das so ändert. Wenn die nichts anderes machen wollen, als einfach genau geradeaus fahren, das sollen sie gerne können, müssen nichts entscheiden, gar nichts. Sie kriegen einfach auf der gleichen Abrechnung, die sie bisher auch kriegen, einen anderen Wert ausgewiesen. 20 Jahre lang haben sie 21 Jahre lang haben sie vielleicht sogar 50 Cent gekriegt. Jetzt kriegen sie noch 4.
Also kein Speicher, kein Rentner-Ehepaar an der Strombörse aktiv, sondern was muss passieren? Der Gesetzgeber müsste wahrscheinlich 1 bis 2 Sätze schreiben oder ist das komplizierter?
Für diese Konstellation, die Sie ja gerade gemacht haben, die wollen nichts ändern, die verstehen, die wollen da überall nicht aktiv sein, reichen wahrscheinlich relativ wenige Sätze, um das zu ändern. Das Europarecht sagt aber, dass wir noch ein bisschen mehr ändern sollen. Also es soll nicht nur auf diese Gruppe geschaut werden, die jetzt tatsächlich gar nichts ändern wollen, die mit einem sehr super einfachen Modell ohne am Zähler irgendwas zu ändern, ohne überhaupt irgendwas zu ändern, einfach nur dasselbe weitermachen wollen. Diese Gruppe gibt es, aber es ist nicht die einzige Gruppe, sodass wir tatsächlich noch mehr Hausaufgaben haben und dann sind es ein paar mehr Sätze, die man ändern muss.
An welche anderen Gruppen denken Sie und wie sehen da die Hausaufgaben aus?
Dazu muss ich jetzt ein ganz, ganz bisschen ausholen. Wir haben ja nicht nur die Anlagen im System zu halten, die jetzt schon drin sind, sondern wir wollen ja bitteschön, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien und gerade auch der PV dringend weitergeht. Wir wollen neue Anlagen dazukriegen und da muss man sich nun einfach klar machen, auch kleine PV ist in Summe groß, wenn es viele sind. Das soll bitte gerne noch mehr werden, noch mehr Niederspannungs-PV, die auf Hausdächern stehen, die auf Hotels stehen, die auf Krankenhäusern, auf Schulen und so weiter angebracht sind. Das ist aber inzwischen schon an sonnigen Tagen wirklich ein großer Teil der Stromversorgung. Und da müssen wir die Verantwortung für den Strom, der da erzeugt wird, verbessern. Und wenn wir jetzt für die ausgeförderten Anlagen was tun, sollten wir nach Auffassung der Bundesnetzagentur auch für neue Anlagen was tun, damit die Einbettung ins Stromsystem sich verbessert.
Wir reden jetzt über eine umfassende EEG-Reform.
Nein, so würde ich es nicht nennen. Nein. Das ist genau das gleiche EEG. Das ist dasselbe EEG, in dem wir die ganze Zeit schon sind. Für kleine Anlagen gibt es die Einspeisevergütung. Für Leute, die im Strommarkt aktiv sein wollen, gibt es die Marktprämie. Diese beiden Modelle sind genau die gleichen, die auch für die Zukunft notwendig sind. Da sind tragfähige Konzepte erarbeitet worden. An ein paar Stellen müssen die Spielregeln angepasst werden, sodass das für die Prosumer funktioniert und zugleich auch im Strommarkt sauberer abgebildet ist.
Was sind denn die Knackpunkte? Sie haben eben gesagt, das Rentner-Ehepaar ist ein gutes Beispiel, aber ist nicht das einzige. Was haben wir denn noch?
Wir haben im gegenwärtigen Rechtsrahmen ein Problem, das der Prosumer nicht auf dem Schirm hat und das betrifft tatsächlich die ganzen Anlagen, die in den letzten 10 Jahren gebaut worden sind. Die Solaranlagen, die in den letzten 10 Jahren gebaut worden sind, werden alle in einem Betriebsmodus betrieben, in dem so viel von dem Strom wie möglich selbst verbraucht wurde, also im eigenen Haushalt verbraucht wurde und nur noch die Überschussmengen ins Stromnetz gegeben worden ist. Und nun, wenn man da näher hinguckt, wie dieser Rechtsrahmen sich eigentlich energiewirtschaftlich ausprägt, und das ist ja der Job, den wir haben als Bundesnetzagentur, da genau hinzugucken, wie funktioniert das eigentlich, was passiert da, dann stellt man fest, dass man eine ziemlich skurrile Doppelversorgung haben. Immer in den Stunden, in denen die Solaranlage Strom zur Verfügung stellt, den man selber verbrauchen kann, liefert gleichwohl der Netzstromlieferant auch nochmal Strom. Das muss er tun. Die Spielregeln sind so. Das darf der gar nicht lassen. Wenn er das lassen würde, würde der bestraft im System und gegebenenfalls kriegt er seine Möglichkeit, Stromlieferungen zu machen, verboten. Der muss, obwohl der Haushalt gerade keinen Strom braucht, trotzdem Strom auf dem Graustrommarkt kaufen. Das ist im Einzelfall vielleicht sogar Kohlestrom. Den muss er kaufen und bereitstellen. Der Netzbetreiber muss mit diesem Problem umgehen und er weist wiederum Kohlekraftwerke oder auch Gaskraftwerke an, diesen Strom durch den Einsatz von Regelenergie wieder zu vernichten. Das heißt, zu einem nennenswerten Teil an den Eigenverbrauchsmengen, die der Prosumer nach heutigem Marktmodell selbst verbraucht, die sind doppelt im System und an dieser Doppelung verdient zweimal die konventionelle Stromversorgung Geld. Das finden wir nicht richtig. Und es führt zu bilanziellen Schiefständen, die tatsächlich am Schluss, wenn das immer mehr werden, auch unsere technische Versorgungssicherheit in Gefahr bringen. Keine gute Idee. Daran muss man was ändern.
Da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie, dass für den Photovoltaikstrom, den ich auf meinem eigenen Häuschen erzeuge und verbrauche in meiner Waschmaschine, gleichzeitig woanders noch Kohlestrom produziert wird, das kann doch nicht sein.
Das ist leider so, das sind die Spielregeln, genau das ist die Aussage und genau das ist die stromwirtschaftliche Wirklichkeit. Der Strom, den ich selber verbrauche, nicht der komplette, aber anteilig, ein Teil des Stroms, den ich selber erzeuge und selber in meinem Haus verbrauche, wird mir trotzdem von meinem Lieferanten noch einmal geliefert, obwohl ich ihn nicht verbrauchen kann. Dagegen suchen wir nach einer wirksamen Regelung. Ich glaube, dass wir sie gefunden haben. Das ist der Vorschlag, den wir unterbreiten. Aber heute ist das so. Das heißt, der Strom, den ich von meinem Dach selber verbrauche, der durch meine Waschmaschine fließt, der durch meinen Kühlschrank fließt, der durch meinen Toaster fließt, diese Strommenge wird trotzdem gleichzeitig von einem Lieferanten auf dem Graustrommarkt gekauft. Das muss nicht Kohle sein, aber es kann Kohle sein, wird bereitgestellt, stellt den Netzbetreiber vor Probleme, die der Netzbetreiber wiederum durch Nutzung fossiler Kraftwerke dann löst. Also an dem Strom, den ich eigentlich denke, selber zu verbrauchen, verdient die konventionelle Stromwirtschaft zweimal Geld.
Also nochmal, der Photovoltaikstrom auf dem eigenen Dach spart kein CO2 an. Sagen Sie doch bitte, dass das nicht wahr ist.
Na, das ist jetzt ein bisschen, das war jetzt nicht meine Aussage, das ist nicht meine Formulierung. So ist es am Schluss nicht wirklich, weil am Schluss wird der doppelt zur Verfügung gestellte Strom ja dann auch wieder durch negative Regelenergie beiseite geschafft. Da findet dann schon wieder die Einsparung von CO2 statt, wenn es gut läuft. Aber was tatsächlich richtig ist, wir haben es eingehend auch mit Netzbetreibern und anderen Fachleuten diskutiert, der Strom, den ich auf dem Dach erzeuge, sorgt nicht dafür, wenn ich ihn selber verbrauche, sorgt diese Strommenge nicht dafür, dass auf dem Strommarkt Kohlekraftwerke runterfahren. Das passiert nicht, die laufen trotzdem. Danach wird dann über Regelenergie die Strommenge trotzdem noch weggeschafft, aber sie wird erstmal erzeugt. Tatsächlich, es ist nicht schön, es ist nicht das, was der Prosumer will. Das ist mir ein dringendes Anliegen, dass wir das so bereinigen, dass das, was der Prosumer will, auch stattfindet. Der will, wenn die Sonne auf sein Dach scheint, dass dann die Kohle runterfährt. Und genau das wollen wir auch und das sind die Vorschläge, die wir machen.
Und vielleicht auch noch ein bisschen Kohle bei rumkommt.
Und jetzt im übertragenen Sinne auch noch ein bisschen Geld dabei ankommt, natürlich, selbstverständlich. Also es ist eine sehr, sehr gute Einrichtung, dass wir seit 2000 und eigentlich schon seit dem Aachener Modell die Anlagen, die auf den privaten Dächern entstehen, tatsächlich in der Solidargemeinschaft gegenfinanzieren. Das ist ein hervorragendes Modell, an dem sollte man unbedingt festhalten. Deswegen ist die deutsche Energiewende so erfolgreich, weil hier immer eine kostendeckende Vergütung bezahlt wird. Das soll sich überhaupt nicht ändern, ganz im Gegenteil, das soll bitte in die Zukunft fortgeschrieben werden.
Man hört ja schon manchmal die Stimmen, die sagen, naja, das EEG war ein gutes Instrument, um den Markt anzuschieben, aber gerade im Photovoltaikbereich läuft er jetzt. Photovoltaik ist so günstig, dass man Förderung nicht mehr braucht.
Ja, dieser Meinung sind wir auch. Das gilt aber nicht für die kleine Aufdach-PV. Die ist nach wie vor sehr, 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 sehr teuer. Die ist etwa dreimal so teuer wie der Marktwert. Freiflächensolar erfüllt diese Hoffnung und tatsächlich als Ökonom, der ich zwar nicht studiert bin, aber dem Herzen nach bin ich einer. Förderung ist immer ein bisschen problematisch. Insofern, wenn es ohne Förderung geht, ist es hervorragend. Und ich freue mich super darüber, dass die ersten Solaranlagen gebaut werden ohne Förderung. Ich bin drücke ganz fest die Daumen, dass die Offshore-Kraftwerke gebaut werden ohne Förderung und würde mich freuen, wenn wir bald dahin kommen, dass auch die Windkraftwerke ohne Förderung gebaut werden können. Das wäre total toll. Dafür müssen wir an der CO2-Preisschraube noch ein bisschen drehen, glaube ich, wo ich sehr dafür wäre, das zu tun. Für Aufdach-PV ist das ein Traum, der noch viele Jahre auf sich warten wird.
Gerade bei den kleinen Photovoltaikanlagen hört man heute oft, das Problem ist eigentlich gar nicht, was kann ich damit verdienen oder ist es teuer? Es ist ja einfach auch günstiger als schon als der Strom, den Leute heute aus der Steckdose bezahlen. Aber man hört eben auch ebenso oft, das ist einfach viel komplizierter, als es sein müsste. Fängt mit einem Eintrag im Marktstammdatenregister an, für das sie verantwortlich sind. Fängt mit einer EEG-Umlage auf Eigenverbrauch an. Okay, nicht bei den ganz kleinen Anlagen, aber ab 10 kW kommt er dann. Es ist eine relativ komplizierte Geschichte. So, jetzt sagt Europarecht, wir sollen genau an der Stelle entbürokratisieren und auch keine Abgaben und Umlagen mehr auf solche Anlagen erheben, auf die kleinen Anlagen bis 30 kW. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ich glaube, das Wort Entbürokratisierung steht in europäischen Regeln nicht. Da empfinde ich eigentlich eher sogar ein bisschen das Gegenteil. Der aktive Verbraucher, der Active Customer, der im Europarecht eine wichtige Rolle spielt, der muss schon eine ganze Menge Verantwortung übernehmen und der muss sich wirklich sehr lebhaft für seinen Stromverbrauch interessieren. Es gibt diese Menschen, das finde ich auch ganz großartig, die tatsächlich sich viertelstundenscharf mit ihrem Strom auseinandersetzen und ihre Verbrauchsgewohnheiten an den Lauf der Sonne und vielleicht auch an die Verfügbarkeit von Windstrom im System anpassen. Absolut super, die gibt es. Und die hat das Europarecht im Blick. Dass das für die jetzt besonders einfach wäre, das ist nicht so ganz mein Eindruck, ehrlich gesagt. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung. Es gibt genug Leute, die das gerne machen wollen. Ganz hervorragend, denen gehört wahrscheinlich die Zukunft. So ganz sagt meine Glaskugel nichts Eindeutiges, aber ich drücke denen ganz doll die Daumen und die sollen das unbedingt machen. Das ist sicherlich etwas Digitales, Modernes und so weiter. Es gibt daneben die Leute, die das Bedürfnis haben, und das sind eher die Leute, die Sie jetzt adressiert haben, boah, das ist mir alles viel zu kompliziert, ich möchte das alles viel, 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 viel einfacher haben. Und das halten wir genau für richtig. Für diese Leute braucht man ein angemessenes, vereinfachendes, einfaches Konstrukt, mit dem Sie genau das tun, was Sie auch gut können. Sie können sagen, ich habe ein Dach, ich habe ein bisschen Geld, das ich investieren kann. Ich habe einen guten Kumpel, der als Solateur unterwegs ist. Der soll mir die Anlage aufs Dach tun. Ich möchte möglichst wenig damit zu tun haben. Ich registriere die natürlich im Marktstammdatenregister oder das macht der für mich. Das spart mir ja im Übrigen auch weitere Bürokratie. Danach brauche ich mich nirgendwo zu melden, wenn ich meine Nummer parat habe. Fertig ist die Laube und danach macht der ganze Spaß im Wesentlichen Spaß und sonst nichts mehr. Das ist unser Ziel, genau das wollen wir und dafür haben wir ein Regelungskorsett erarbeitet, das dieses Ziel erreicht. Ich habe vergessen zu sagen, dass das wichtige Ziel auch ist, dass aus den Erlösen dieser Anlage die Anlage dann auch refinanziert wird. Das geht nicht über 3 Tage, das dauert ein bisschen, aber ein paar Jährchen, dann ist sie finanziert. Genau das wollen wir, genau das ist unser Vorschlag und dann schlag dich bitte mit nichts mehr rum, sondern alles läuft.
Schaffen Sie es in 3 Sätzen zu sagen, wie Sie das EEG an dieser Stelle ändern möchten?
Gar keine große Schwierigkeit. Wir wollen den Prosumern 3 Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie diesen Anlagenbetrieb bei sich organisieren können. Der Prosumer kann immer zwischen diesen 3 Möglichkeiten dann auch wählen. Und wenn er 3 Jahre lang die erste gemacht hat, dann macht er 2 Jahre die zweite und dann geht er wieder zur ersten zurück, wie er will. Die 3 Möglichkeiten sehen folgendermaßen aus. Die Möglichkeit 1 ist das, was wir Marktoptionen nennen. Da würde der aktive Verbraucher tatsächlich seinen Strombezug und seine Stromeinspeisung, so wie das Europarecht es vorsieht, viertelstündlich beobachten und bewirtschaften und sich darin optimieren. In diesem Modell ist Eigenverbrauch vorgesehen. Da wird das Eigenverbrauchsprivileg auch gar nicht beschnitten nach unserem Vorschlag. Das kann eine sehr rentable Option sein. Da braucht man einen Lieferanten, der das mit einem macht, der dann den Strom, den man übrig hat und einspeist, dann auch auf dem Strommarkt vermarktet und einen von dort auch viertelstündlich beliefert. Das wird, wenn es eine neue Anlage ist, wir schlagen das ja auch für neue Anlagen vor, dann wird auch eine Förderung ausgezahlt in Form der Marktprämie.
Modell 1. Modell 2?
Modell 2 ist das, was die Anlagen, die jetzt aus der Förderung kommen, 20 Jahre lang gemacht haben. Die gesamte Strommenge wird ohne irgendeinen Eigenverbrauch zu machen, an den Netzbetreiber weiterhin übergeben, der dafür bei der ausgeförderten Anlage nur noch den Strommarktwert bezahlen würde. Bei einer neuen Anlage würde er natürlich die Förderung bezahlen. Heute knapp gut 9 Cent, knapp 10 Cent. Das würde er dann für den Strom bezahlen. Und der Lieferant liefert, genau wie das bei den alten Anlagen immer der Fall war, liefert die gesamte Stromverbrauchsmenge.
Und dann gibt es noch ein drittes Modell. Jetzt bin ich gespannt.
Genau, das ist ein bisschen ein Kombinationsmodell aus den beiden anderen. Es kombiniert die große Einfachheit des zweiten Modells mit dem Eigenverbrauch des ersten Modells. Das heißt, in diesem Fall würde der Haushaltskunde, der Prosumer, den Strom vom Dach erstmal im eigenen Haus verbrauchen, soweit er das hinkriegt, und tauscht dann die Überschussmengen, gibt er ins Netz und holt sich aus dem Netz die Mengen, die er zusätzlich verbraucht. Also wenn es dunkel ist, braucht er Mengen, die holt er sich dann aus dem Netz. Er hat einen Lieferant, der das alles für ihn abwickelt, der diese ganze Zahlungsverkehr, die ganzen Strommengen für ihn abwickelt. Und da gehen unsere Vorschläge dahin, dass am Schluss wirtschaftlich der Kunde so dasteht, dass er den Strom, den er ins Netz gegeben hat, dort gespeichert hat. Er kann sich den sozusagen von dort zurückholen. Der Netzbetreiber vermarktet die Strommenge, die produziert worden ist. Wirtschaftlich steht der Haushaltskunde hinterher genauso da wie in der Option, wo er die gesamte Strommenge dem Netzbetreiber gegeben hat. Das heißt, er hat auch hier für die gesamte produzierte Strommenge entweder die Förderung bekommen, wenn das eine neue Anlage ist, oder aber den Wertersatz vom Netz, den kann er dann abziehen, so dass er ökonomisch genauso dasteht, als hätte er die ganze Strommenge ins Netz gegeben. Aber er hat den Strom selber verbraucht. Er hat das Netz wie einen Speicher benutzt und er hat den sehr großen Vorteil, deswegen nennen wir diese Option gerne auch die Option einfach. Er hat die gesamte Abrechnung nur noch aus einer Hand. Er kümmert sich, hat nur noch seinen Lieferanten als Ansprechpartner.
Drei Modelle. Was ist die Essenz davon? Gibt es ein verbindendes Element?
Also natürlich kann man das nicht beim einmaligen Hören verstehen. Vor allem das dritte Modell ist ein bisschen ungewohnt und schwer zu verstehen. Das muss man sich ein bisschen angucken. Kann im Übrigen jeder Hörer tun. Wenn man bei Google eingibt Bundesnetzagentur Prosumer-Modell, dann findet man dort eine Präsentation, in der das sehr ausführlich hergeleitet ist. Das kann man sich dann angucken und dann wird es schon wesentlich verständlicher. Auch das ist nicht wirklich so schnell eingängig. Energiemarktgeschichten sind verblüffend komplex. Da wundert man sich immer. Man hat immer so ein bisschen das Modell, ich habe da so eine Anlage auf dem Dach, die produziert ein bisschen Strom, aber das kann doch nicht falsch sein. Nee, das ist auch nicht falsch, aber die Prozesse, die dahinter ablaufen, sind halt sehr, 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 sehr viele. Und insofern, das verbindende Element davon ist, wir wollen die Erwartungen der Prosumer bedienen, wir wollen das, was die haben wollen, auch in Modellen abbilden. Die drei verschiedenen Modelle richten sich an verschiedene Prosumer, die verschiedene Ideen und verschiedene Vorstellungen haben davon, was mit ihrem Strom passieren soll. Da kann man sich auch weiterentwickeln, dann ändert man auch das Modell, das man gewählt hat. Und überall, und jetzt kommt das Entscheidende, was uns sehr wichtig ist, überall ist die Strommarkteinbindung korrekt. In allen drei Modellen übernimmt immer jemand wirklich die Verantwortung für die Strommengen, auch stromseitig. Und das ist so wahnsinnig wichtig, weil inzwischen die vielen tausend, na genau genommen 2 Millionen kleinen PV-Anlagen eben inzwischen häufig die größte Stromerzeugungstechnik sind, die wir haben. Welches Kraftwerk ist das größte? Na, das dezentrale Solarkraftwerk ist in vielen Sommermittagen das größte Kraftwerk, das wir haben. Und da müssen wir dafür sorgen, das ist die Aufgabe auch der Bundesnetzagentur, dass dieses größte Kraftwerk der Republik im Strommarktsystem sauber eingegliedert ist und nicht irgendwas tut. Die Spielregeln sind sehr schwierig, das muss der Prosumer überhaupt nicht verstehen, das kann ihm völlig egal sein. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Spielregeln, die er bedient, wenn er seinen Erwartungen entsprechend agiert, dass die Spielregeln eingehalten werden, sodass wir, auch wenn es demnächst mal doppelt so viel Solaranlagen sind, was ich ja sehr hoffe, dass das dann immer noch funktioniert. Wir suchen für die nachhaltige Stromerzeugung der PV ein nachhaltiges Regelungskonzept, das die neuen Anlagen vernünftig einbindet und auch natürlich die Ausgeförderten.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt für mich schon nach einer etwas größeren EEG-Novelle. Jetzt haben wir 9 Monate noch Zeit, bis die ersten Anlagen aus der Vergütung herausfallen werden. Wie gesagt, am 1. Januar nächsten Jahres, 2021. Ist das zu schaffen? Welche Signale hören Sie aus der Politik?
Also ich halte das absolut für zu schaffen, weil ich ein Gefühl dafür habe, wie groß der Eingriff ist. Das ist nicht so fürchterlich doll. Das kriegt man schon ganz gut hin. Wir haben noch nicht, unser Entwurf, wir sind ja nur eine nachgeordnete Behörde, der Gesetzgeber ist ein anderer. Wir denken darüber nach, was man regeln müsste. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Das sieht alles ganz überschaubar aus. Ja, wir halten das selbstverständlich für möglich. Ich kann dem Gesetzgeber da wirklich beim besten Willen nicht vorgreifen. Wir führen sehr viele Gespräche im Moment dafür, also dass wir halten das für eine sehr wichtige Reform und deswegen, wenn ich nicht optimistisch wäre, bräuchten wir uns hier nicht zu unterhalten, oder?
Vielen Dank, Peter Stratmann von der Bundesnetzagentur, und vielleicht bis zum nächsten Mal.